Liebe Steady-Unterstützenden, Herr die Ringe dankt euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung und wir hoffen, dass wir euch im ja jetzt schon laufenden, aber im Jahr 2026 vielleicht auch das ein oder andere Mal persönlich sehen und unsere Dankbarkeit euch übermitteln können.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir sind wieder für euch angesessen auf Sessel und Sofa in Tims wunderschönen Wohnzimmer. Tim, ich begrüße dich.
Ich begrüße mich auch und ich.
Dankeschön. Wir haben uns heute zu zweit zusammengefunden. In nicht allzu ferner Zukunft, also sagen wir mal Folgenzukunft, werden wir aber auch wieder mal zu dritt oder möglicherweise auch zu noch mehreren auftauchen. Also stellt euch auf weitere Stimmen ein. Aber heute sind wir ein dynamisches Duo, aber keine Sorge, natürlich werden wir das heutige Thema in aller Ausführlichkeit und gebührend beleuchten für euch. Und Tim, willst du schon mal so einen ersten ganz kleinen Hinweis auf das Thema heute geben?
Ja, ich denke, es wird heute deep, muss man sagen. Es wird dark. Es geht um die Dunkelheit, es geht um Spontanität auch viel. Um vielleicht, all diese großen Themen und man muss es leider auch sagen, einen Angriffskrieg, der geführt wird von einer einzelnen Person gegen ein ganzes Volk. Also denke ich, ist viel drin heute.
Wenn ich an Angriffskrieg einer einzelnen Person gegen ein ganzes Volk denke, dann denke ich irgendwie zuerst irgendwie so an Morgoth oder Ähnliches. Aber gut, die Leute auf die falsche Fährte locken, ist sowieso eine unserer Spezialitäten. Vielleicht können wir den nächsten Hinweis geben. Wir haben nämlich Genussmittel am Start und da haben wir heute ein Bier passend zum Thema. Und zwar haben wir das King Goblin Imperial Ruby von Hobgoblin da. Passend zum Thema und darüber steht Royally Rich and Dangerously Smooth. Kommt in einer 0,5er Flasche mit einem schönen Patch in Weiß, gerahmt von lilanen Blüten, würde ich mal sagen, und da drauf abgebildet ein Goblin mit einer Krone und einem Reichsapfel, sage ich jetzt mal, einem schönen Beil grinsend, dass er sich über die Schulter gelegt hat. Und Tim, zum Wohle. Ich würde sagen, wir probieren und dann berichten wir. Und du darfst dann auch gerne anfangen.
Welches Bier, würde ich sagen? Eher ein bisschen schokoladisch schon fast. Aber es schmeckt mir persönlich super gut.
Also beim Smooth gehe ich sofort mit. Das königlich Reiche habe ich noch nicht ganz gefunden. Also es ist durchaus süffig. Ne? Also Geschmack ist da auch etwas, ich weiß nicht, das ist also etwas ambivalent für mich. Weil es nicht ganz so viel Kohlensäure hat, finde ich, ist so leicht
schmeckt
schwer,
ein bisschen britisch,
aber wirkt trotzdem relativ leicht. Ganz spannend. Schokoladige Note. Und ich hätte auch gesagt, es ist so leicht süßlich. Aber ehrlicherweise, also Schoko schmecke ich da jetzt nicht so sehr raus. Also klar, ne, Schoko im Bier schmeckt auch nicht, als hätte es eine heiße Schokolade mit Schuss auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich nehme noch mal einen Schluck. Was wäre denn für dich so eine Gelegenheit, das zu trinken? Also es hat immerhin 6,6 Umdrehungen.
Also ich würde es jetzt nicht so, ich sag mal, im Sommer an einem schönen Nachmittag trinken, sondern es ist eher was Schweres. Ich finde, es passt eigentlich ganz gut zu der Pfeife. Vielleicht eher in so einem Setting. Also sag mal so, es ist etwas später schon. Vielleicht auch kälter draußen.
Ja, apropos Pfeife. Was haben wir uns denn da heute Schönes rangeholt? Und wie passt das zu?
Wir rauchen heute von DTM den Choo-Choo Train. Den hatten wir auch bereits schon mal, es ist aber schon ein bisschen her. Wir dachten uns, der passt aber thematisch ziemlich gut zum Thema, da wir jetzt ja auch einen Zug behandeln werden. Zumindest wurde er damals, als ein gewisser Film rausgekommen ist, immer so betitelt. Es geht um eine Lok mit sehr vielen Anhängern, die quasi Zerstörung bringend durch ein Gebäude rast.
I like trains.
Ja, die Orks nicht.
Ja, da du jetzt schon von Orks sprichst, hast du ja eigentlich hier fast faulmäßig gespoilert. Aber vielleicht um das Pfeifenkraut noch abzuschließen.
Der Gunderbart, der wird irgendwann kommen.
Um das Pfeifchen vielleicht noch abzuschließen, wie schmeckt's dir denn?
Also der Hersteller sagt ja, dass es eigentlich wenig Aroma hat, vor allem allerdings Waldhonig. Das kann man ein bisschen darin schon finden.
Ja.
Und sonst ja so ein bisschen holzig, faserig, aber was ist, denke ich, einfach auch so ein bisschen Tabakgeschmack. Ich finde es aber irgendwie echt einen ganz angenehmen Tabak, den man gut so wegrauchen kann. Der passt gut zum Bier, ehrlich gesagt, jetzt mal.
Bin ich bei dir? Also, du hast ja jetzt gesagt, was der Hersteller sagt. Ich hätte auch gesagt, da ist irgendwie so was mild süß, also wirklich mild süßes drin, was aber keine Frucht ist. Da passt der Honig, das jetzt, wo du es gesagt hast, kann ich das auch erkennen. Ich stimme dir zu, der passt ganz hervorragend zum Bier.
Es ist, als ob wir uns vorher Gedanken gemacht haben.
Etwas schwerer, etwas gesetzter. Und ja, ich denke, mit dieser schweren, erdig gesetzten Kombination können wir uns dann auch unter Tage wagen heute. Hoffentlich brechen wir uns keine Gliedmaßen dabei. So, hoffentlich brecht ihr euch eure Ohren nicht, wenn wir gleich ins Thema gehen.
Beißer und Schläger unten in der Stadt der Orks.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Fragen, Kommentare, Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Das geht über Instagram, dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe, unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge zum Beispiel oder per Mail an langgrundblatt@web.de. Viel Spaß!
Da wir uns ja im Hobbit befinden, wird der ein oder andere von euch natürlich durchschaut haben, da wir kürzlich im Bruchtal waren, dass es dann jetzt wohl weitergeht Richtung Nebelberge. Und in den Nebelbergen suchen die Zwerge Zuflucht. Dann geht ein Spalt auf und dann werden die Zwerge von Orks überrascht, denn sie landen in der Orkstadt. Und Orkstadt ist dann unser Thema für heute. Und ganz klassisch erstmal die Frage, Tim, so was ist denn die Orkstadt?
Ja, eine Stadt von Orks. Und wie man sich Orks so vorstellt.
Also ist sie aus Orks gebaut oder ist die?
Nee, für Orks.
Ah, okay,
von Orks, für Orks. Wahrscheinlich auch mit Orks, aber nicht aus Orks. Sondern das ist eine große Siedlung eines Volkes, nämlich der Orks im Nebelgebirge. Die, wie es natürlich die Art der Orks ist, nicht jetzt irgendwie mit Häusern in die Gegend gebaut wurde, sondern halt in den Berg hinein. Also sprich ein großes Höhlensystem, wo super viele Orks anscheinend laut Beschreibung leben und die im Nebelgebirge liegt. Und das Nebelgebirge Dazu gibt es ja auch eine Folge.
In dem Fall sprechen wir ja schon vom nördlichen Nebelgebirge. Also das Nebelgebirge zieht sich ja quasi vom Norden Mittelerdes, wie wir es jetzt kennen, also quasi von der Grenze von Forthwight nach unten bis an die Pforte von Rohan, die sogenannte. Und die Gefährten gehen ja durch Moria, das so eher mittig liegt, sage ich mal. Ja. Und die Schar um Thorin Eichenschild, die geht da jetzt nicht so ganz freiwillig durch die Orkstadt, die will halt durchs Nebelgebirge beziehungsweise drüber hinweg.
Über den Hohen Pass, ne? Das ist einer der beiden großen Pässe zusammen mit dem Rothornpass, den ja die Gefährten dann später.
Genau, und der auch deutlich näher an Bruchtal liegt als das Tor von Moria. Das heißt, die sind deutlich nördlicher, was ja auch Sinn macht. Die wollen ja zum einsamen Berg und der liegt ja im Nordosten quasi.
Ja, eigentlich, ich glaube, wenn man auf die Karte guckt, ist es fast so, dass sie, sag mal, in Nord-Süd-Richtung überhaupt keinen Unterschied machen, sondern vom Auenland, das müsste für mich genau auf dem gleichen, es ist dann ja der Breitengrad liegen wie der Einsame Berg, vielleicht liegt der Erebor einen Tick weiter nördlich. Ja. Ist halt die Frage, Tolkiens Karte, inwiefern ist da eine Projektion drin, ne? Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, Karten in 2D spiegeln nicht unbedingt die 3D-Welt so gut wider. Trump soll das auch mitbekommen haben, als er dachte, Grönland wäre deutlich größer als Afrika. Stimmt gar nicht. Ist so ungefähr so groß wie Deutschland. Das sieht nur groß aus auf der Karte.
Immerhin kriegt er noch Sachen mit, aber zu umstrittenen Herrschaftspersönlichkeiten kommen wir später noch. Da haben wir auch zwei vertreten.
Genau, der Hohe Pass ist quasi so ungefähr auf der Höhe von Bruchtal, eine Überquerungsmöglichkeit über das Nebelgebirge. Und da liegt halt auch die Orkstadt. Da gibt es eine Verbindung, die die Orks ja wahrscheinlich auch angelegt haben, um Reisende auf dem Pass zu überfallen.
Ja, also strategisch klug gelesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Touristenverkehr über den Hohen Pass ganz enorm ist. Vielleicht.
Ja, also es wird ja schon auch im Buch beschrieben, dass die Orks quasi ihre Höhlen in Richtung des Passes dann auch gebaut haben. Und als der Pass sich verlagert, weil Reisende oft überfallen werden, die dem folgen. Ne? Also da scheint es so eine Art Katz-und-Maus-Spiel zu geben zwischen Reisenden über den Berg und Orks, die versuchen, sie zu überfallen.
Ich frag mich bei sowas ja immer, wer reist denn da lang? Eigentlich können das ja nur Zwerge sein. Es gibt ja auch, ich sag mal, zumindest so einen subtilen Hinweis im Hobbit, dass das tendenziell eher Zwerge sind.
Also es sind mit Sicherheit vor allem Zwerge, weil, wenn wir uns jetzt nur Durins Volk angucken, den Erebor hat es ja verloren und die beiden größten Siedlungen sind einmal die Zwergensiedlung in den Blauen Bergen, ganz im Westen, und in den Eisenbergen, also noch weiter östlich als im Erebor. Und der Hohe Pass ist so ziemlich auf der Mitte dazwischen. Das heißt, die Zwerge, die von West nach Ost, von Ost nach West reisen, um sich zum Beispiel zu besuchen oder um Handel zu treiben miteinander, die werden mit Sicherheit vor allem diesen Weg nehmen.
Und das ist auch die schnellste und sicherste Route, theoretisch.
Ja, klar, genau. Also schnellste auf jeden Fall. Sicherste ist natürlich so, über Moria ist für die Zwerge ein bisschen schwierig. Ne? Vielleicht nehmen sie den Karadras, aber auch da gibt es vielleicht Probleme mit Orks. Und da ist natürlich auch noch Lorien, wo die jetzt vielleicht auch nicht freiwillig langgehen. Für die Elben ist es, denke ich, auch. Ist sicherlich auch Kontakt zwischen Bruchtal und dem Düsterwald. Und auch da wäre es der schnellste Weg. Menschen, muss man sagen, es wird sicherlich auch ein bisschen Kontakt zum Beispiel zwischen den Völkern in Eriador, die Leute, die im Bre leben, und den östlich des Gebirges, die Beoringer oder auch die Waldmenschen geben. Aber wahrscheinlich ist die sind ja nicht so organisiert, dass da richtig wie bei den Zwergen, sag mal, Reiche miteinander handeln.
So, also das ist die Orkstadt. Und da ist auch schon so die Frage, so, wer hat die denn ursprünglich gebaut? Weil wir kennen es ja von Orks auch, dass sie sich gerne mal Zwergenstätten aneignen, das haben sie ja in Gundabad gemacht, das haben sie in Khazad-dûm gemacht.
Aber da glaube ich nicht. Also da
die Orkstadt scheint
es sozusagen, dass das eine Eigenleistung ist. Und ich glaube, über den Ursprung habe ich gar nicht so richtig was gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel ursprünglich so war, dass zum Beispiel nach Saurons Sturz die Orks ja auch Zufluchtsorte gesucht haben und dann auch da vielleicht die Orkstadt im Rahmen dessen am Anfang des dritten Zeitalters gebaut haben oder spätestens dann nach dem folgenden Krieg der Zwerge gegen die Orks. Das wäre ja deutlich später, dass die sich da dann vielleicht dahin zurückgezogen haben. Die Orkstadt scheint ja auch in diesem langen Krieg der Zwerge gegen die Orks, zu dem müssen wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Das ist, denke ich, auch ein interessantes Thema. Verschont worden zu sein. Also da wird ja auch beschrieben, dass es viel Kämpfe unterhalb des Gebirges gibt, aber die Orkstadt scheint auf jeden Fall überlebt zu haben.
Ja, also ein großes, vielbevölkertes Überbleibsel. Und da stellt sich jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, es ist keine Zwergenstätte, die übernommen wurde. Es scheint schon lange zu bestehen. Es scheint ja auch in Teilen ja, ausgebaut zu werden. Und Fragen, die wir uns zum Beispiel auch in der Trollfolge schon mal gestellt haben, die ist ja schon länger her, ist so ein bisschen, wie funktioniert das gerade auch so ressourcentechnisch? Und ich meine, im Buch wird erwähnt, dass die Orks es auch so ein bisschen mit Maschinen und so Folterwerkzeugen haben. Die haben diese versteckte Tür da an der Kammer dran. Also das scheinen ja schon irgendwie Bastler und Tüftler zu sein, die auch ein Faible für Feuer haben, also Pyromanen-Orks so ein bisschen, da kommen wir mit Sicherheit später nochmal drauf. Aber auch diese Versorgung, so viele Orks, essen die sich einfach selber, so wie Gollum auch den einen oder anderen Ork isst?
Oh, das ist eine gute Frage, wie die sich versorgen. Also es gibt bestimmt also ein
Teil... Diese Versorgungsfrage für Orks, ich glaube, die haben wir schon ein paar Mal gestellt und ich glaube, wir haben die nie so richtig beantwortet gekriegt. Ich glaube, zum Thema Orks und Mordor haben wir auch überlegt, so gibt es da Felder, wer bestellt die?
Also für Mordor wird es ja beschrieben, Gemüse. Ne? Bei Mordor wird es ja beschrieben, dass vor allem, aber die Felder in Mordor dienen, glaube ich, auch eher so ein bisschen der Versorgung der menschlichen Sklaven und so und Armeen. Ja, also ein Teil wird sicherlich, also fangen wir mal ganz platt und banal an, ein Teil wird sicherlich Überfälle sein, deswegen machen sie ja auch diese Überfälle aufs Gebirge.
Auch da ist ja die Frage, so ist die Quantität einfach vorhanden, um das ordentlich zu machen? Wie viel braucht so ein Ork eigentlich? Wir haben die auch so einen Lembas-Verschnitt, der dann quasi ein Ork, also ein jetzt mal böse formuliert, Krüppel-Elbenmagen für eine ganze Woche oder so füllt.
Mhm. Aber es werden ja auch Überfälle zumindest in den Osten beschrieben, nach Westen wahrscheinlich weniger, dass die jetzt Bruchteil irgendwie da versuchen einzunehmen, ist unwahrscheinlich, aber zumindest die Menschen im Osten, die quasi im Teil des Anduin-Lebens, die haben ja doch Ork-Überfälle manchmal zu erleiden. Ja. Das wird ein Teil sein, es wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch, ja, was ist ein Ork? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel unterirdische Pilze anzubauen oder sowas, vielleicht ist sowas auch spielt sowas auch eine Rolle. Wir wissen auch gar nicht, wie groß ist denn überhaupt der Bedarf an, also wie viel essen Orks so, ne? Da ist die Versorgungsfrage sicherlich schon eine interessante, ja. Wasser wird es sicherlich geben.
Ja.
Aber gerade so Nahrung, klar, ist ein Punkt. Oder auch Metalle, ne? Für ihre Rüstung und so. Schmieden die selber? Ich glaube, dass sie das können auf einem niedrigen
Niveau.
Die Frage wäre des Schürfens, wobei auch das sie vielleicht schaffen.
Aber im Endeffekt, wenn sie es schaffen, Metall auf einem rudimentären Niveau zu verarbeiten, werden sie ja auch irgendwie aus bestimmten Gesteinen Metall wieder rausgeklöppelt kriegen, um es dann irgendwie zu verarbeiten. Und auch da kann es ja sein, dass über die Jahre halt von anderen Ork-Rüstungen und von Überfällen halt immer mal Stücke dann dazukommen.
Ja.
Und das ist halt auch die Frage, ist das jetzt so eine volle Rüstung oder sind das eher so rudimentär, also mehr so halt.
Ja, es wird jetzt kein Mitri-Kettenhemd sein, ne?
Genau. Aber das ist eine Frage, da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwie wann anders und intensiver drauf eingehen. Die große, wie ernährt sich eigentlich Mittelerde?
Ja,
Folge oder so
wirklich
ähnlich.
Wirklich eine große Frage, ne?
Also gut, ne, ich bin jetzt in den weiteren Werken von Tolkien nicht besonders belesen. Ich kenne halt den Hobbit, den Herr der Ringe. Aber ob er irgendwie in seinen Briefen und persönlichen Notizen mal irgendwie was hinterlegt hat und ob da was bekannt ist, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber das finden wir bestimmt heraus. Ja, unsere eigentlichen Protagonisten sind ja die Gefährten in der Schar von Thorin Eichenschild. Hauptsächlich die Zwerge. Wir haben schon, also, und was machen die denn jetzt? Weil
naja, eigentlich wollen
die
wollten
eigentlich
lang, ne?
Völlig arglos in dieser Höhle das Gewitter abwarten. Und dann plumpsen die da auf einmal in die Orkstadt rein.
Ja.
Was tun die denn jetzt?
Also, wie kommen sie da hin, meinst du? Oder was sollen sie jetzt machen?
Ja, was machen die Zwerge? Und wie ist das für die Zwerge, da erstmal aufzutauchen? Also, ich wäre ja erstmal verdutzt.
Ja, das beschreibt, glaube ich, ganz gut, was passiert. Sie sind verdutzt. Sowohl im Buch, als auch im Film, als auch in anderen Filmen. Ja, ehrlich gesagt, lassen die sich da ziemlich übertölpeln, ne? Also, die Orks nehmen die ja gefangen. Und mit ziemlich wenig Widerstand. Das wird ja beschrieben, dass die, das über die Ponys quasi passiert, ne? Aber ja, im Dunkeln werden sie da im Endeffekt wirklich einfach übertölpelt.
Ich frage mich an der Stelle so ein bisschen, um da mal so ein rudimentäres Zwergenbashing zu betreiben. Nehmt es mir nicht übel, also wenn böse Mails kommen, die nehme ich dann auf meine Kappe, Tim. Aber so Zwerge, die kennen sich ja mit Bergen aus, die kennen sich mit Gestein aus, die gehen in diese Höhle und stellen eigentlich erstmal fest, ja doch, hier, das schaut sicher aus, wir bleiben hier.
Ja.
Also Gandalf, da stell ich mir auch die Frage, also ja, auch mit dem Gandalf dabei, so. Also wie ja, geil muss denn so eine, so, also wie kann man denn nicht merken, dass das mehr oder weniger irgendwie etwas ist?
Ja gut, also ich meine, es ist Gewitter, es ist dunkel, es regnet, es ist alles.
Und es riecht bestimmt nicht nach Orks in der Nähe.
Ja, ja, aber also Gandalf fragt ja tatsächlich, habt ihr die Höhle gründlich untersucht? Die Zwerge sagen, ja, haben wir, bevor die da reingehen. War vielleicht gelogen. Ja, aber es ist schon, ne, so, auch Gandalf so vertraut den Zwergen da vielleicht einfach zu sehr. Warum untersucht er die Höhle nicht selber? Da ist natürlich was dran. Also, ich finde, übertölpelt, ja, beschreibt es eigentlich echt am besten.
Ja. Und, ja, dann kommt es ja erstmal, ist erstmal lustig, so, die Orks haben halt so ein bisschen ihren Spaß mit den Zwergen und peitschen die und schlagen die und nehmen die gefangen und bringen die dann zum großen Ork. Das ist so der Big Boss von Orkstadt. Das scheint er auch aufgrund seiner Größe zu sein, weil das der einzige, der als der große Ork beschrieben wird. Das heißt, er scheint sich ja schon von den anderen irgendwie zu unterscheiden.
Ja, ist die Frage, ob das so der große Ork im Sinne von Alexander der Große ist oder ob das wirklich das körperlich
so
zu verstehen.
Eine Bienenkönigin ist.
Ja, genau. Bienenkönigin trifft, glaube ich, ganz gut. Der wird aber ja doch auch als sehr imposant und groß beschrieben. Ja. Ne? Und, es ist ja gar nicht gesagt, wie groß werden Orks eigentlich. Sind die immer nur so groß wie Menschen? Da gibt es wirklich welche. Also zum Beispiel in Moria, die Gefährten später treffen ja auch wirklich sehr große Orks da. Zum Beispiel den, der Aragorn erschlägt. Ne? Ja, deswegen glaube ich, dass es auch körperlich zu verstehen ist. Aber natürlich bedeutet der große Ork auch der Anführer-Ork. Ne?
Ja. Aber es scheint ja irgendwie diese Körpergröße oder möglicherweise auch Fülle. Also es scheint so ein bisschen das Recht des Stärkeren bei den Orks zu gelten.
Ja, doch, scheint schon so zu sein, dass der, ja, doch, dass der Größte und Stärkste sich durchsetzt und dass der dann auch der Anführer ist.
Ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Zwerge reinzuversetzen oder dann vielleicht gleich auch mal in Bilbo oder Gandalf. Du verlässt dich erstmal darauf, okay, die Zwerge, die kennen Berge, die können Berge. Die finden eine vermeintlich sichere Höhle. Ja, dann.
Aber die sind ja meistens nicht so weit oben. Das heißt, da kann man ihnen schon mangelnde Erfahrung zugute halten. Zwerge bleiben ja meistens unten.
Wir haben noch einen Punkt, aber dazu kommen wir später. Ich spoiler mal für eine der kommenden Folgen. Zwerge hat man auch schon in Bäumen sitzen sehen. Das ja, stimmt. Also hoch oben. Aber ich denke mir, du purzelst da rein. Du wirst mehr oder weniger widerstandslos festgenommen. Und dann der örtlichen. Justizinstanz vorgeführt.
Ja, kann man schon so sagen, ne?
Ich weiß nicht, ich glaube auch gerade so als Turin oder so, ich wäre so richtig in meinem Stolz verletzt. So, wie kann mir das kommt ja gar nicht so rüber, aber das stelle ich mir halt vor, so dieser, so, wie,
ja,
der
ist
schon
peinlich.
So ein bisschen,
es
ich
ist
sag mal, der hat.
Man muss es leider einfach so sagen.
Also es gibt so Situationen, da habe ich eine sehr hohe Meinung von mir. Ja. Und ich glaube, es gibt im Leben von zum Beispiel einem Turin Eichenschild viele Situationen, wo eine höhere Meinung von sich selber hat, als ich die manchmal von mir habe. Mhm. Und
ja,
ich glaube schon, dass der so rein innerlich, dass der sehr pikiert ist.
Das glaube ich auch. Und ich glaube vor allem,
der denkt sich doch auch nur, wie konnte uns das passieren und warum muss ich denn jetzt hier vor diesem komischen Clown irgendwie den Duckmäuser machen?
Ja, also das auf jeden Fall. Eigentlich muss man ja sagen, verglichen mit dem, was die Orks später tun, ne? Benehmen die sich ja so relativ zivilisiert. Die nehmen die erstmal gefangen, die verhören die. Klar, auch weil die vielleicht wissen wollen, gibt es noch mehr. Aber schon, es ist nicht so, dass die einfach in die Höhle laufen und die einfach alle niederprügeln so, oder abschlachten.
Aber das ist ja sowieso ein super interessanter Aspekt, was wir ja in den Büchern haben, ob das jetzt der Hobbit oder der Herr der Ringe ist. Was zumindest im Herr der Ringe-Film ja überhaupt nicht vorkommt eigentlich. Was im Hobbit-Film tatsächlich gar nicht schlecht umgesetzt ist, finde ich. Also, ne, wie die Orks gezeichnet, naja, was heißt gezeichnet, programmiert sind und so weiter, kann man sich mit Sicherheit drüber unterhalten. Aber
da habe ich jetzt übrigens kurzer Denn ich, ganz kurz ich habe nämlich jetzt nochmal gesehen in den
da wird einfach reingegrätscht.
Extended Versions vom Film, ne? Ja. Sind ja auch immer diese, wie haben sie es gedreht und so drin. Und da, das habe ich irgendwie, ist mir irgendwie bis jetzt an mir vorbeigegangen. Tatsächlich war, also das ist ja einer der Hauptkritikpunkte, die viele Leute an diesen Hobbit-Filmen haben, ne? Alles ist CGI und nicht, bei Herr der Ringe war alles noch Masken und so weiter. Ist ja sicherlich auch was dran. Die Orks waren erst Prothesen quasi. Also das waren Masken und richtige Leute. Das Problem war nur, sie haben irgendwie nicht dran gedacht, dass diese Masken halt auch Löcher brauchen. Also die hatten diese ganz cool aussehenden Masken, die auch, glaube ich, filmisch gut funktioniert hätten. Die hatten aber halt nichts für die Löcher, für die Nase oder für die Augen oder so. Und deswegen konnten die Leute die immer nur 2-3 Minuten aufhalten, weil die dann halt Luft braucht, das war irgendwie 40 Grad da drin und die werden halt alle kollabiert. Und deswegen haben sie irgendwann beschlossen, okay, wir drehen jetzt die Sachen ohne Masken, also Kostüm, aber und animieren die Köpfe. Und deswegen sieht das, glaube ich, auch stellenweise so etwas seltsam aus, weil die Kostüme, viele sind einfach quasi richtige Kostüme, nur die Köpfe sind anders.
Okay, das könnte das Ganze tatsächlich erklären, ja. Ja, total spannend. Ja. Also cool.
Dass deswegen dachte ich, das schmeiß ich eben rein. Wo waren wir? Die Orks?
Nee, das reingrätschen ist also ausdrücklich, das befürworte ich, ja.
Wo waren wir jetzt?
Wir waren bei den Orks und so ein bisschen den Unterschieden von Buch und Film. Mhm. Weil was man ja wirklich hat in beiden Büchern, also im Herr der Ringe wie auch im Hobbit, dass die Orks erstmal nicht diese komplett unzivilisierten Monster sind, wie man sie im Film quasi erlebt, zumindest im Herrn der Ringe, sondern da wird halt, wie du sagst, sie werden erstmal gefangen genommen, die werden nicht direkt auseinandergeflattert, die werden quasi ganz nach Vorschrift, werden die dann hingebracht, dann werden die verhört, und dann erreicht man ja wirklich noch ein, ich sag mal, relativ hohes Maß an Zivilisation, weil es entsteht ja erstmal der Eindruck, als hätte man es hier mit zwei Völkern zu tun, die sich zwar nicht unbedingt gut abkönnen, die jetzt aber auch dicht in direkt offener Feindschaft stehen erst.
Ja, was schon auch bemerkenswert ist, dass die Orks da so viel Verständnis zeigen, weil die sich ja schon ein paar hundert Jahre vorher zumindest hart bekriegt haben und sicherlich auch keinen Friedensvertrag abgeschlossen haben, nennen wir es mal so, ne?
Genau. Aber und die Zwerge argumentieren ja, wir sind ja völlig unschuldige Wanderer, die vom Gewitter überrascht wurden. Wir wollten in der Höhle nur Zuflucht suchen und eigentlich wollten wir unsere Verwandten, ich glaube, in den Eisenbergen besuchen gehen. Also völlig, völlig legitimes Anliegen erstmal vorgetäuscht haben. Natürlich kann man auch darüber sprechen, wenn du zum Erebor möchtest, weil du ursprünglich aus dem Erebor kommst, dass das auch ein legitimes Anliegen sein könnte. Ja. Aber soweit ist ja noch Verständnis da. So, und dann durchsucht man sie und findet ein Schwert. Und was ganz bemerkenswert ist, Orks kennen sich offenbar mit Elbenschwertern aus.
Ja, zumindest mit diesen beiden, ne?
Und da frage ich mich wirklich, also ich meine, die kommen ja eigentlich aus dem ersten Zeitalter, sind dann ewig verschollen. Da ist schon die Frage, so wie zum Geier kommen die in den Trollhort?
Ja, dazu.
Ja, bitte.
Habe ich nämlich was vorbereitet. Ich habe das nämlich nochmal rausgesucht aus dem Buch. Und jetzt mache ich was, was ich sonst selten mache. Ich lese mal einfach was vor, ne? Thorin. Ich frage mich nur, wo die Trolle sie her hatten, sagte Thorin und betrachtete sein Schwert mit neu erwachtem Interesse. Wir befinden uns im Bruchtal gerade. Schwer zu sagen, sagte Elrond. Aber man kann vermuten, dass eure Trolle sie anderen Plünderern abgenommen haben oder vielleicht sind sie auf Reste alter Raubgüter in irgendeiner Kammer im Gebirge gestoßen. Wäre ja denkbar, dass sie, ne? So weiter. Ich habe gehört, dass es noch immer vergessene Schätze aus alter Zeit in den verlassenen Höhlen der Minen von Moria zu finden sind, seit dem Krieg der Zwerge mit dem Orks. Und das ist auf mehrere Arten und Weisen interessant. Weil zum einen würde man ja in den Höhlen von Moria vielleicht auch vor dem Krieg der Zwerge mit den Orks, ist ja daraus erwacht, dass Frohr, also Thorins Großvater, erschlagen wurde von Azog. Und Moria ist ja deutlich früher eingenommen worden von den Orks, beziehungsweise von Balrog und im Rahmen dessen dann auch von den Orks. Und es ist schon interessant, dass Elrond sagt, okay, vor allem seit dem Krieg der Zwerge mit den Orks sind da noch viele Erbstücke zu finden. Das heißt, es muss eigentlich so gewesen sein, dass die Zwerge vielleicht Teile von Moria zurückerobert haben, was viele Fragen aufwirft, was ist mit dem Ball und so weiter, oder wie sind die da hingekommen? Oder die Zwerge haben Sachen verloren, weil die Orks Dinge von den Zwergen erobert haben, viele Erbstücke und so, und vielleicht nach Moria geschleppt. Und Elronds These ist da ja quasi, dass vielleicht sowas passiert ist, und dass die Orks, die vielleicht irgendwo ins Gebirge geschleppt haben, und die Trolle, die da gefunden haben. Ist so ein bisschen das, was ich da rauslese. Und das ist ja mehrfach interessant, weil das sind ja gar keine Zwergenschwerter,
ja,
sondern es sind ja Elbenschwerter.
Ja.
Ne? Orchrist und Glamdring kommen aus Gondolin, also sprich einer Elbenstadt aus dem ersten Zeitalter, und wurden da gegen die Orks geschmiedet. Und das ist natürlich auch das, was die Orks den Zwergen dann vorwerfen. So, ihr bringt diese Mordwaffen hier hin. Und
ihr seid Elbenfreunde.
Und ihr seid Elbenfreunde. Insofern kann ich diese Eskalation schon verstehen. Es ist natürlich so, auch die Zwerge und die Orks haben eine lange Geschichte. Bei den Elben und den Orks ist es aber sogar noch ein bisschen mehr und krasser sozusagen.
Ja. Ja, aber diese, also mehrere Dynamiken, die wir haben. Erstmal, super spannend, dass du das nochmal extra nachgeguckt hast. Weil da stellt sich ja die Frage, wann sind diese Elbenschwerter, die ja mit Sicherheit eher von größeren Anführern der Elben.
Ja, es ist auch bekannt. Also Turgon, der König von Gondolin, das Schwert war Glamdring, ne?
Ja,
also,
aber danach meine ich. Danach ja. Ist das da schon in den Besitz der Orks übergegangen?
Oh, super spannend, weil muss eigentlich so gewesen sein.
Genau, weil, also das wird ja nicht in zwergischen Besitz einfach so gekommen sein, sondern das werden die Orks vermutlich von langer Zeit irgendwie den Elben in irgendeiner Schlacht abgeknüpft haben.
Also
und dann ist halt die Frage, wie sind diese Schwerter, wie haben die Runde gemacht? Haben die irgendwie über tausende Jahre in Mordor quasi rumgelegen? Sind dann von irgendwelchen Ork-Anführern benutzt worden, die dann früher oder später damit in Moria-Schlachten geschlagen haben? Ist das passiert? Sauron die vielleicht auch als Belohnung an Orks gegeben, nachdem die Moria-Geschichte war?
Wobei, ich habe eine ganz, ganz wilde These dazu.
Wobei,
aber gleich.
Korrigiere mich, wenn ich da jetzt in der Chronologie falsch bin. Aber Thor zieht ja gegen die Orks in die Schlacht. Wird.
Ja, also im Buch ist, oder in der Originalversion ist es ja so, Thor geht alleine mit einem Diener nach Moria, weil er denkt, er möchte das nochmal sehen, bevor er stirbt. Der ist da schon relativ alt und wird da von den Orks, also namentlich von Azog, quasi gefangen genommen und getötet.
Genau, und dann gibt es einen Rachekrieg der Zwerge.
Richtig, ja.
Wo ja auch, ich glaube, die ganzen Ork-Festen im Nägelgebirge wird, glaube ich, geschrieben oder so,
ja.
Brandschatzen. So, genau, darunter muss ja auch irgendwas in Moria gewesen sein.
Ja, wobei man natürlich schon sagen kann, vielleicht auch nicht, weil...
Und vielleicht ist in den Nachwehen, vielleicht sind die Trolle nachts rausgekommen, also jetzt mal ganz spekulativ, sind die Trolle irgendwie nachts rausgekommen, oder es sind einfach ein paar Orks, die irgendwie überlebt haben, gedacht haben, hier irgendwie cooler Stuff.
Also ob die Zwerge dummerweise nach Moria gegangen sind, ist ja auch die Frage, weil der Balrog ist ja immer noch da. Während des Kriegs der Zwerge gegen die Orks waren sie vielleicht nicht in Moria. Auch das ist... Also eigentlich sogar wahrscheinlich, weil die ja wissen um den Balrog und die werden nicht einfach so, also das sagt ja auch nach der Schlacht vom Schattenbachtal, sagt es Dain zu Thrain, also Thorins Vater will ja zurück nach Moria, nachdem er diese Schlacht gewonnen hat, und sagt, er möchte das wieder einnehmen, und Dain, also sprich der spätere König, sagt ihm dann ja relativ klar, nee, das machen wir nicht, weil
Thorins Fluch noch da.
Genau, weil der Balrog noch da ist. Das heißt, ich glaube, dass eigentlich keiner der Zwerge während des Krieges da war, weil dann hätte er zum einen rein nicht gesagt, okay, jetzt nehmen wir das ein. Vielleicht irgendwo so eine Nebenkammer, oder das kann natürlich sein, aber der Respekt vor Durins Fluch scheint ja noch sehr, sehr ausgeprägt zu sein, verständlicherweise. Und der ist nämlich auch Teil meiner These. Gerade, vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf Glamdring, also das Schwert, was Gandalf da hat, weil das einfacher ist. Das ist das Schwert von Turgon, dem König von Gondolin. So, wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt, ist es so, Gondolin wird irgendwann von Morgoth belagert und zerstört. Und während dieser Belagerung stirbt auch Turgon, also der König. Es ist natürlich hart davon auszugehen, dass der König während dieser Belagerung irgendwie sein Schwert in der Hand hatte. Und man weiß, der stirbt, indem der Turm des Königs quasi erobert wird von Morgoth. Und seitdem weiß man, ist er tot. Das heißt, wahrscheinlich ist das Schwert dann irgendwie in Morgoths Hände geraten. Und jetzt ist es ja so, Morgoths Festung Angband, wo es vielleicht dann gelandet ist, ja später dann auch zerstört worden von den Valar und so weiter. Und ob die das Schwert da jetzt wieder rausgeholt haben, ist unklar, weil dann wäre es ja wahrscheinlich irgendwo in Valinor gelandet oder vielleicht bei den bei Elrond oder sowas. Ne? Das heißt, vielleicht ist es einfach da geblieben oder ist mit Leuten, die vor der Zerstörung dieser Festung geflohen sind, nämlich vielleicht auch Durins Fluch, weil der ist ja ein Balrog aus dem ersten Zeitalter, der vor dem den Valar und deren Zorn geflohen ist, nach Moria gekommen. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich so, dass er das vielleicht irgendwie dahin gebracht hat und das irgendwie über die Trolle im Nebengebirge. Ne?
Ja.
Das wäre jetzt meine These. Die ist natürlich auf sehr, sehr tönernen Füßen gebaut. Aber vielleicht ist also es muss eigentlich im Nachhinein, nein, weil all das Gondolin, Angband, die ganzen Sachen aus dem ersten Zeitalter sind ja untergegangen.
Ja.
Ne, das ist ja, so, das ist im dritten Zeitalter nicht mehr auf der Platte. Das heißt, es muss irgendjemand muss das von den Ort, wo das erste Zeitalter stattgefunden hat, ins Nebelgebirge oder in die Nähe gebracht haben, damit die Trolle das da quasi abgreifen konnten. Ja.
Okay, also. Um da noch ein bisschen zu spekulieren, wir haben noch ein paar andere Punkte, aber ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber das ist super spannend. Eigentlich wäre das was für Hör die Ringe Mystery, was seit der einen Folge tot ist, wo wir zigmal gesagt haben, wir werden es wiederbeleben.
Haben wir nicht eine zweite Folge irgendwann gemacht? Ich glaube,
das ist mysteriös. Da sollten wir mal eine Folge drauf ansetzen. Also erstmal interessant, weil wir müssten noch mal gucken, wir müssten die Balrogs ja historisch beleuchten. Wir wissen, dass die zur Schaustellung der Balrogs in den Filmen, ob das jetzt der Bakshi-Film ist oder ob das der Peter Jackson-Film ist, dass es Streit darüber gibt, ob das so wirklich so im also der Dämon wirklich so im Auge auch Tolkiens dargestellt würde. Oder ob das nicht eine Kreatur ist, die sich zum Beispiel das Schwert eines Elbenkönigs irgendwie unter den Nagel reißt. Selbst dann stellt sich immer noch die Frage, also wo liegt das rum und welcher glückliche Ork oder so findet das zufällig in der Kammer in Moria? Was ich mir vorstellen kann, dass das über andere Kanäle irgendwie zu Sauron gekommen ist.
Auch Sauron ist ja wahrscheinlich vor dieser Niederlage geflohen, ne?
Der ja irgendwie so quasi Second in Command war von Morgoth oder nach Morgoth, dass das irgendwie bei dem gelandet ist, weil der sich auch gedacht hat, feine Klinge. Und jetzt werfe ich mal was in den Raum. Hexenkönig von Angmar. Möglicherweise hat über welche Zeit auch immer Sauron seinen obersten Nazgul mit diesem Schwert bedacht, der das Reich Angmar gegründet hat, der da Kriege geführt hat, der besiegt wurde, der in die Flucht geschlagen wurde. Okay, es gibt keine Aufzeichnung, er führte eine Elbenklinge oder so. Aber
ist halt auch die Frage, ob er das täte. Ne?
Zumindest, okay, wirklich guter Punkt, ja. Aber so rein von der Geografie her
würde das passen,
sind wir da in der richtigen Ecke unterwegs. Und dann kann es natürlich sein, dass das irgendwo in oder im ehemaligen Angmar halt rumliegt und dass das dann halt, ob das von Orks gefunden wurde, ob die Trolle das da gefunden haben, sei mal so dahingestellt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen gewandert ist, weil irgendwo muss das ja gelandet sein und zumindest geografisch wären wir da in der richtigen Region.
Und die Trolle kommen ja aus eher dem Bereich Angmar, als dass die
aus
dem Bereich Moria kommen. Das ist so, ja, gut, das könnte gut sein, ne? Ist halt wirklich die Frage, würde der Hexenkönig eine Elbenklinge führen?
Ja,
ja. Auf der anderen Seite, ausgeschlossen ist es vielleicht auch nicht, ne? Ist ja nicht so, dass die irgendwie, wenn ein Ork die Klinge anfasst, dass der verbrennt oder so. Die ist ist ja einfach nur eine sehr hochverarbeitete Klinge. So,
ja,
ne?
Und beim Hexenkönig leuchtet die auch nicht blau. Also doch auch, weil die ganzen Orks drumherum sind.
Ja, vielleicht würden die Orks das aber wissen. Also, weil es ist ja so, dass
das
in der Orkstadt.
Über das Wissen der Orks müssen wir uns sowieso gleich unterhalten. Ja. Das war ja der ursprüngliche Punkt, bis wir auf Schwertsuche gegangen sind, was ich aber ultra spannend finde. Und du sagtest ja, Glamdring ist das, was man vielleicht eher erklären kann, weil der Ausgangspunkt Gondolin, also beziehungsweise Schwert des Königs von Gondolin, halt klar ist. Aber was denn mit Orcris? Weil auch da wird
also
ja gesagt.
Also, auch Orcris kommt aus Gondolin, wird klar gesagt. Aber es wird, glaube ich, nicht gesagt, wer Orcris quasi geführt hat, ob das jetzt ein Elb Glorfindel im ersten Zeitalter oder
Ich wollte gerade sagen, so, ich fürchte, wir müssen hier gleich nochmal irgendwie Glorfindel auspacken.
Ja, also das ist, glaube ich, nirgendwo geschrieben, dass was quasi, woher das ursprünglich kommt. Das scheint auch ein sehr wichtiges Schwert im ersten Zeitalter gewesen zu sein.
Was ja dafür, also ich, während du da guckst, ich mach einfach mal angenommen, das Schwert war Glorfindels Schwert. Auch der ist ja bei der Verteidigung Gondolins eigentlich gestorben. Es taucht später ein Glorfindel in Mittelerde in Bruchtal auf. Ich habe nicht im Kopf, wie Tolkien das genau gelöst hat, aber das ist ja auch so in der Theorie so eine mögliche Wiedergeburtsgeschichte. Mal angenommen, und jetzt gehe ich nochmal Richtung Angmar, weil da der drittes Zeitalter Glorfindel, der am Ende auch mitgemischt hat und den Hexenkönig geschlagen hat. Vielleicht hat der das Schwert ja aus irgendeinem Grund gehabt, weil wir wissen nicht, wo es war. Vielleicht ist das ja irgendwie doch bei den Elben gelandet. Und vielleicht hat er das in Angmar einfach verloren und hat stillschweigend darüber bewahrt, weil es ihm als großem Elbenfürsten einfach zu peinlich war, dass sein Schwert irgendwie abhanden gekommen ist.
Das ist
sehr, sehr weit hergeholt. Ne?
Vielleicht war Glorfindel auch einfach nicht da, als die Zwerge im Bruchtal waren. Wird ja nicht erwähnt. Ne? Also vielleicht war er gerade irgendwie unterwegs oder was auch immer. Was dafür sprechen könnte. Also es gibt eine relativ populäre Fantheorie, habe ich gerade herausgefunden, dass es Exelion, also sprich der einer der großen Hauptleute von Thorgon, also einer der war, der das Schwert geführt hat, weil es natürlich schon so ist, das sind ja schon starke und besondere Schwerter. Glamdring zum Beispiel ermöglicht es Gandalf, gegen den Balrog zu kämpfen und auch dem zu widerstehen. Und Exelion ist einer der wenigen Leute, von dem quasi confirmed ist, dass der auch Balrogs getötet hat. Eine weitere Person ist Glorfindel im ersten Zeitalter, auch der, sodass natürlich auch denkbar wäre über die Verbindung, ja okay, wenn diese Schwerter auch in der Lage sind, zum Beispiel den Schwertern der Balrogs zu widerstehen, die ja dann nochmal, sagen wir mal, ein bisschen größer und feuriger und alles so weiter, wäre es natürlich naheliegend, dass es vielleicht jemand ist, der damit dann auch erfolgreich gegen einen Balrog gekämpft hat. Und das sind nicht so viele. Es könnte Exelion sein, es könnte aber auch von Glorfindel im ersten Zeitalter, der stirbt ja im ersten Zeitalter dabei, ist bekannt, dass er einen Balrog erschlagen hat. Jetzt nicht mit diesem Schwert, aber wenn der Kampf so ist, dass er unentschieden ausgeht, indem beide diese Klippe runterfallen, kann es natürlich sein, dass der Balrog gar nicht einfach durchgelaufen ist, einmal wusch gemacht hat und dann war es das. So, ne? Also denkbar wäre das, ja.
Ja, so, also über die Schwerter haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ich hätte ehrlich gesagt vor der Folge nicht gedacht, dass das ein so ultra spannender Teil wird, weil die eigentlich völlig harmlose Frage war, wie kann es sein, dass sich Orks aus dem nördlichen Nebelgebirge, die jetzt ja nichts krass Besonderes sind, sich mit Elbenschwertern aus dem ersten Zeitalter auskennen.
Ja, das scheint
und dass so die das richtig, auch direkt erkennen. Und da denke ich mir schon, das hat so von der Struktur eher was, dass du quasi als kleiner Ork die Geschichte von den bösen Elben erzählt bekommst.
Ja, so, wenn du nicht ins Bett gehst, kommt der Elb mit Orkrist und haut dich.
Ganz genau das. Und dass das wirklich die ganze Zeit überdauert hat, so als Allgemeinwissen unter den verschiedenen Orkstämmen ja auch.
Und über eine sehr lange Zeit dann, ne? Weil
also
Gondolin
das ist schon
6000 Jahre her, mehr wahrscheinlich.
Also das ist schon wirklich, wäre wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass Tolkien da völlig harmlose Motive hatte. Einfach, okay, berühmte Schwerter kennen die Orks halt irgendwie und auch in diese Kindergeschichte, oh, und dann finden sie mythische Schwerter und die sind ganz toll. Also ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich nicht so die krassen Gedanken gemacht, ohne ihm dazu nahe treten zu wollen. Aber für mich stellt sich wirklich halt diese Frage so, wieso zum Geier kennen sie diese Elbenschwerter? Und was du ja auch richtigerweise reingebracht hast, eigentlich ist es ein bisschen verwunderlich, dass die den Zwergen jetzt nicht ultra feindselig gesonnen sind, sondern dass sie die erstmal da quasi ganz vernünftig ihr vorgegebenes Anliegen vortragen lassen. Und dann erst rot sehen, als sie halt mitkriegen, okay, Moment mal, der hat so ein böses Schwert dabei. Und dass sie sich mehr darüber aufregen, dass das Elbenfreunde sind, als dass es Zwerge sind, die ja vor nicht allzu langer Zeit noch mit den Orks wirklich im Clinch lagen.
Ja. Ja, es mag ja auch Zwerge geben, die vielleicht zu Sauron eine positive Beziehung hatten. Also Durins Volk jetzt eher weniger, aber das wissen die ja vielleicht nicht, dass es Zwerge aus Durins Volk sind. Aber es ist schon so, alle Zwerge waren im Krieg mit den Orks. Ne? Und das ist nicht so lange her wie Gondolin. Also das ist schon bemerkenswert.
Ne? Ja, also wirklich etwas, etwas überraschend. Ändert natürlich die Dynamik der Geschichte total, weil die Zwerge, ja, hier, wir sind eigentlich total harmlos. Dann dieses Schwert und die Orks, diese bösen Anti-Ork-Schwerter und ihr seid Elbenfreunde. Das ist der entscheidende Punkt, ihr seid Elbenfreunde. Nicht irgendwie, ihr seid Zwerge und ihr habt uns vor 100 Jahren auch gehauen, sondern ihr seid offensichtlich Elbenfreunde. Und dann wird auch gar nicht mehr hinterfragt, wie kommt ihr eigentlich an diese super berühmten Schwerter aus dem ersten Zeitalter. Sondern dann sehen sie halt rot, dann sollen die Zwerge halt zermatscht werden. Da wird ja auch viel gesungen. Dann kommt Gandalf, und das ist halt der nächste Punkt, den ich hier auf dem Zettel quasi habe. Also, du gerätst irgendwie an diese geheime Tür oder diesen geheimen Eingang der Orkstadt. Ja, du landest unter den Orks, wirst gefangen genommen. Du bist 13 Zwerge, ein Hobbit. So, also wir reden hier von Leuten, die maximal 1,40 Meter groß sind. Und dann hast du 2 Meter Gandalf.
Der aber ja erstmal weg ist, als die Zwerge gefangen genommen werden. Der wird ja nicht mitgefangen.
Genau, der aber weg ist. So, wieso ist der weg? Das ist der größte und auffälligste.
Ja, er ist halt ein Zauberer. Das wird ja schon beschrieben, dass er quasi in so einer Blitzwolke verschwindet. Vielleicht, glaube ich, schreit hier noch irgendwie 2 Orks, werden dabei irgendwie erschlagen oder sowas, also von dem Blitz.
Aber das ist schon bemerkenswert, dass er quasi einfach so durchgeht.
Ja.
Also ja, klar, ne, Gandalf verschwindet macht Blitze zum Verschwinden, das kennen wir ja, aber trotzdem, also.
Ja, sicher. Ist auch, also von die Orks natürlich so, ne? Sie könnten auch sauer sein, so, wenn da irgendwie 2 tot auf dem Boden liegen, aber naja, gut.
Ja, also die Verhandlung mit den Orks bringt ja da nichts mehr. Aber Gandalf taucht dann ja als Retter auf, auch irgendwie unbemerkt. Und das ist halt auch der nächste Punkt. Okay, es sind viele Orks. Es ist ja, keine Ahnung, sowas wie der Hauptsaal, der Thronsaal, keine Ahnung, was auch immer. Und der wird da jetzt auch nicht irgendwie super am Rand liegen, sondern die werden ja schon so ein bisschen nach Orkstadt reingebracht, sage ich mal.
Ja, sicher, klar. Ne? Das ist nebenan ist nichts, ja.
Gandalf kommt dann dahin. Und gut, wir wissen nicht, ist er vorher nicht bemerkt worden oder hat er vorher jeden Widerstand ausgeschaltet? Das könnte man natürlich hier rein spekulieren.
Ja, aber das wäre ja eine absolute, sag ich mal, Hitman-Nummer. Also da quasi, da müsste ja viel ausgeschaltet worden sein. Ich glaube nicht, dass er da die halbe Orkstadt ausgeschaltet hat, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat.
Ja, auf jeden Fall. Gandalf sorgt dafür halt, dass halt einmal die Lichter ausgehen. Also ich vermute mal, dass dann Feuer verlöschen. Sendet er einen Funkenregen als Ablenkung. Ja. Quasi der Vorgänger der Blendgranate.
Ja.
Schlägt dann mit Glamdring den großen Ork, glaube ich, einmal in der Mitte durch. Wobei ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ich glaube, es steht von oben bis unten. Ja, sicher bin ich mir jetzt auch nicht.
Ja.
Sorgt halt für Chaos, Verwirrung und ruft im Dunkeln halht den Zwergen und so weiter zu. Lauft, ihr Narren.
Ja.
Und
wahrscheinlich ja sogar, also das steht jetzt nicht im Buch, aber ich schätze mal vielleicht sogar auf Zwergisch. Wobei dann hätte das Bilbo nicht verstanden. Also, weil wenn ich jetzt wir rennen nach Osten, dann rennen die Orks ja auch nach Osten, so, ne?
Ja,
aber mehr Sinn, das quasi in der Sprache zu machen, die nur die Leute, die es verstehen sollen, verstehen.
Ja. Ja. Möglich. Ja gut, ne, ich sag mal so, Bilbo kriegt ja den Vibe mit. Und er kennt ja auch Gandalfs Stimme.
Ja, und er steht ja auch neben den anderen Zwergen.
So,
ne?
So. Gut, ne? Und dann kommen wir zum Thema Choo-Choo Train. Vielleicht frühstücken wir aber das Buch kurz ab, bevor wir dann zum Film kommen.
Also im Buch ist es ja so, Gandalf und die Zwerge laufen durch diese Gänge mit Bilbo. Am Anfang zumindest noch, und dann verlieren sie ihn. Und es ist immer wieder so, Thorin und Gandalf, die anscheinend die einzigen beiden sind, die Waffen tragen. So habe ich das... würde ich das fast verstehen, zumindest zu dem Zeitpunkt noch, weil es wird gesagt, die beiden mit den Schwertern müssen immer wieder zurück und Orks zurückdrängen oder zurück, also dagegen die kämpfen. Und dann, wenn die das geschafft haben, kann es irgendwie weitergehen. Also die sind da quasi die Nachhut.
Ja.
Schon bemerkenswert, dass die anderen Zwerge keine Waffen haben. Wobei natürlich sie gefangen genommen sind. Wahrscheinlich haben die einfach verloren. Und die Orks, die gefangen genommen sind, haben irgendwie nicht gesehen, dass Thorin Orkrist hat, sondern es ist dann ja auch erst im Thronsaal aufgefallen.
Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass sie die erst in den Thronsaal gebracht haben. Wir können ja vielleicht auch so ein Stück weit davon ausgehen, dass die Zwerge nicht ja, so oder, massiv bewaffnet oder waren, einfach, wie es die Zwerge im Film waren.
Ja, das, da kannst du, glaube ich, schon auf jeden Fall von ausgehen.
Und
aber
dann sind die Zwerge
so
halt im Thronsaal entwaffnet worden. Und bei dieser Entwaffnung ist Thorin dann halt als letzter dran gewesen. Und da haben sie dann entdeckt, oh, guck mal, böse Klick.
Denkbar. Und es ist ja alles dunkel. Und Glamdring und Orcrist werden leuchtend wegen der Orc-Leuchten-Geschichte.
Guter Gedanke.
Und die anderen Waffen haben nicht geleuchtet. Vielleicht ist es auch das einfach, ne?
Und was ist mit Stich?
Vielleicht haben sie Bilbo noch nicht durchsucht.
Möglich, ja.
Ja, muss ja, also würde ich fast von ausgehen, ne? Also, dass sie den Hobbit quasi als letzten durchsuchen oder auch vielleicht gar nicht
aber
wissen, was
ich,
das
ich,
ist. So.
Also ich gehe davon aus, dass sie halt irgendwie entwaffnet haben und dass dann, als Thorin an der Reihe war, die anderen ihre Waffen halt schon nicht mehr hatten.
Ja.
Ja,
weil also das wird ja im Hobbit-Buch, glaube ich, nirgendwo gesagt, ob die anderen Zwerge Waffen mithaben. Ne? Es ist ja eigentlich von auszugehen, weil wenn du so eine Reise machst, es wäre irgendwie naiv, ohne loszugehen. Aber explizit gesagt ist, dass alle Zwerge Waffen haben, wird jetzt auch nicht.
Hätte ich jetzt auch nicht. Kopf, es wird bei allen wird beschrieben, dass sie Instrumente irgendwie
haben. Ja, genau. Also eine Harfe nehmen sie mit, aber ein Schwert, ne.
Ja, aber das kommt ja auch, also es sind ja also jetzt auch nicht alles die Ultrakrieger, sage ich mal.
Ist ja auch nicht so gedacht, ne? Ja. Aber ja.
Aber ja, interessanter Punkt. Naja, okay, auf jeden Fall, im Buch ist es, die Zwergenschar flieht durch die Dunkelheit, Gandalf vornweg. Und denn bei Bedarf halt irgendwelche Orks am Schnetzeln, genauso wie Thorin. Und Bilbo, der nicht schnell genug ist, wird, glaube ich, immer wieder getragen und ist dann irgendwann bei Dori, die sind hinten, und dann stößt er irgendwo gegen, weil ein Ork irgendwie die anspringt und dabei purzelt. Purzelt er dann halt runter und verliert sich dann oder verirrt sich dann quasi in Gollums Höhle, während die Zwerge
das nicht so wirklich mitkriegen, sagen wir mal.
Einfach
sind mehr mit sich selbst beschäftigt.
Einfach weiter rausrennen.
Ja.
So, und jetzt können wir gerne mal auf den von dir angesprochenen Zug im Film sprechen.
Im Film ist es natürlich so, also da ist Bilbo ja schon weg, der geht ja ganz am Anfang im Film schon verloren, geht ja früher verloren.
Ja, er zieht sich ja aus der Affäre raus. Er bleibt ja einfach im Film.
Ja, stimmt,
er
bleibt einfach auf dem Boden liegen, ne? Und die kriegen den nicht so richtig mit, weil sie vielleicht nicht wissen, was ein Hobbit ist oder. Ja, keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Ja. Und dann ist es ja so, dass Gandalf die da befreit. Die eigentliche Befreiung finde ich sogar eigentlich im Film gar nicht schlecht umgesetzt mit diesem. Er gibt da quasi ja nur so eine Art Reset von wegen, nicht lähmen, aber es werden alle irgendwie mal auf den Boden geworfen und dann schreit er so, nimmt eure Waffen und los. Das macht, glaube ich, an sich schon Sinn. Und dann geht halt da dieser Zwergen-Metzel-Express des Todes durch die Orkstadt. Also, wo ich mal vielleicht sagen muss, da ist ein bisschen der Peter Jackson vielleicht mit dem Peter Jackson durchgegangen. Also, da ist dann ja sehr viel Action, ne? Das.
Ja, die Hobbit-Filme werden wir, glaube ich, nochmal einzeln analysieren. Das werden vermutlich auch mehrere Folgen pro Film.
Ja.
Weil gerade über solche Sachen kann man sich halt echt lange unterhalten. Ich muss sagen, mich hat es irgendwo unterhalten. Es ist natürlich völlig übertriebenes Kino.
Ja.
Aber ich hätte tatsächlich ein paar Argumente dafür, warum das eigentlich gut gemacht ist.
Ja.
Aber da gehe ich jetzt nicht großartig drauf ein.
Okay.
Sondern machen wir weiter. Aber es ist natürlich wirklich so jedes Verfolgungsjagd-Klischee, was du irgendwie so reinbauen kannst, hast du mehr oder weniger von vorne bis hinten drin.
Ja, genau, das ist auch einfach sehr viel, ne? Also, ich glaube, viele Dinge hätten einzeln super funktioniert. Es ist vielleicht auch wirklich einfach ein bisschen viel gewesen.
Ich glaube, das Wort, was man gebrauchen könnte, wäre überladen.
Ja.
Gut, aber auf jeden Fall, wir kommen zu einem super interessanten Punkt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich finde die zumindest interessant. Wir wissen, Bilbo findet sich in Gollums Höhle wieder. An der Stelle denkt ihr euch, ja, dann reden die bestimmt über Bilbos Abenteuer in Gollums Höhle. Nee, tun wir nicht. Das kriegt auch eine eigene Folge ab. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal drauf, wie kommen die Zwerge denn raus und wie stößt Bilbo später dazu? Weil
da muss ja schon einiges an Zeit vergangen sein. Eigentlich.
Genau, da dürfte ja eigentlich eine zeitliche Diskrepanz sein.
Ja, also das bestimmt, weil Bilbo ist natürlich auch relativ lange in Gollums Höhle und dann liegen ja auch einfach Strecken.
Ja, ja.
Also die Orkstadt ist halt, zumindest so wie sie beschrieben wird, hätte ich die jetzt schon als saugroß quasi tituliert. ich würde halt schon sagen, dass wir da eigentlich über ein paar Tage stellenweise reden, bis du da wieder raus bist aus dem Gebirge. Und die Zwerge scheinen ja auch nicht den Weg sofort zu finden, trotz Gandalf. Und manche Wege sind vielleicht auch nicht nutzbar wegen der Orks halt, ne, weil die ja verfolgen und vielleicht Wege zumachen. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass wir da über eine lange Zeit reden, die Bilbo auch alleine ist, auch wenn das vielleicht nicht ganz so explizit ist.
Ja, und auch da, also diese, das ist, also ich will ja jetzt nicht großartig drüber ablästern, aber es ist schon, es gibt schon so ein paar Logiklücken, die man, wenn man drauf guckt, finden kann oder die zumindest so erscheinen, weil die Frage hat sich, als ich die Folge hier so ein bisschen vorbereitet habe, also ein bisschen, ne, keine, ich setze jetzt nicht voll lange rum und bereite die Folgen vor.
Wir bereiten ja nichts vor, keine Sorge.
Kennt uns. Aber da dachte ich mir auch so, ja, Bilbo ist ja in der Höhle. Die Orkstadt ist groß, die Zwerge sind Fullspeed unterwegs, so schnell, dass Bilbo ihnen auch mit Vollgas quasi nicht folgen kann. Zig Orks dazwischen, wir wissen nicht, wie intensiv und lang die Kämpfe sind, die Zwerge gegen die Orks auf ihrem Weg nach draußen noch führen. Und
wie lang die Wege auch sind, ne? Es geht
und
ja
auch der nächste
die
Punkt
Reise
ist ja,
durch Moria ist ja auch super lange. Das Nebelgebirge scheint von Ost nach West, auch wenn das jetzt ein anderer Ort ist, dann doch 2-3 Tage zu brauchen, bis man es durchquert hat.
Und deswegen, ich frage mich schon, also es wirkt so ein bisschen so, als hätten die Zwerge schon ja ein bisschen gewartet und halt auch die Frage gestellt, wo ist Bilbo? Aber dann wirkt es halt auch so, dass Bilbo halt relativ kurz hinter denen so rauskommt. Also das wirkt für mich jetzt nicht, als wären da mehrere Stunden dazwischen.
Ja,
oder,
und zwar oder weder im Buch noch im Film. Ne?
Gegebenenfalls ein Tag, nee, genau.
Es ist natürlich auch super Glück, dass die sich wiederfinden, das muss man schon sagen. Und auch Gandalf muss da eigentlich ein bisschen früher vielleicht bemerken, dass Bilbo da fehlt. Also, ja.
Ja, aber es ist Glück, es hat anscheinend geklappt, ne?
Ja, man kann von Gandalf ja irgendwie jetzt auch nicht erwarten, dass er...
Er hatte auch genug anderes.
Also der, und vor allem, also der ist ja im Zweifel auch immer bereit, einen Hobbit fürs große Ganze über die Klinge springen zu lassen. Oder die Klippe runter.
Die Klippe runter oder wie auch immer. Viele andere Dinge, ja.
Fällt dir zur Orkstadt selber jetzt noch was ein?
Ich glaube nicht, nee.
Okay, dann hätte ich noch zwei Informationen und einen Punkt, den ich anmerken wollen würde. Erstmal die Information, Gollums Höhle, werden wir eine eigene Folge drüber machen. Und was nach dem Verlassen der Orkstadt passiert, so ich sag mal so das Zwischenspiel, wo man dann auch Varge kennenlernt, auch dazu werden wir nochmal eine eigene Folge machen. Also nicht überrascht sein, dass wir das jetzt nicht nochmal im Großen weiter behandeln. Und dann eine Frage an dich. Ich weiß nicht, wie weit du Herr der Ringe online mal gespielt hast.
Haben wir doch mal sogar zusammengespielt, nicht lange. Aber also bis Moria sind wir nicht, oder bis ins Nebelgebirge sind wir nicht gekommen.
Nee, zumindest nicht zusammen. Deswegen die Frage, ob du vielleicht irgendwann alleine mal weitergespielt hast, weil ich habe über die Jahre immer wieder gespielt und ich war bei Herr der Ringe Online auch in der Orkstadt. Möglicherweise gibt es da draußen bei euch auch einige, die Herr der Ringe Online spielen oder gespielt haben. Und ich finde die ziemlich geil geraten, das an der Stelle. Weil wenn man sagt, okay, ich mache da quasi jede Quest, du läufst dich echt blöd da drin.
Ja. Ja, das ist nicht blöd. Das Nebelgebirge ist halt auch super groß.
Ganz,
ne?
Viele, also, Kammern, ist, alles. Das ist, finde ich, echt gut getroffen.
Ja, also das ist jetzt nicht hier einfach so mal, ich sag mal,
ich sag mal so, ich saß
ist jetzt nicht wie, wir gehen mal einmal auf die Zugspitze und zurück, so, ne? Ist auch eine große Sache schon, aber es ist deutlich, deutlich größer.
Ja.
Das Nebelgebirge ist eher vergleichbar mit den Alpen von seiner,
Aber ich saß halt dann irgendwann da und hab mir einen Zettel genommen, um die ganzen einzelnen Kammern mir irgendwie zu sortieren und dann nicht irgendwie krass durcheinander zu kommen und auch um zu gucken, wo zum Geier war ich denn schon?
Ja, klar.
Das ist halt so. Und ja, das an der Stelle nochmal gesagt, also so irgendwie da ist die Weite und Verwirrung und Irrung in der Orkstadt schon, finde ich, irgendwie ganz cool umgesetzt. Kann ich jedem mal empfehlen, also ihr müsst euch halt irgendwie, ich glaube, bis Level Mitte 40, 50 oder so spielen um dann da einigermaßen sicher durch die Hauptstadt zu kommen und dann viel Spaß mit den paar Stunden da. Und wenn ich mir das Ganze jetzt noch in Dunkel vorstelle, dann macht das auch gar keinen Spaß mehr. So.
Das, genau, es war ja für die Zwerge und Gandalf wahrscheinlich auch dunkel. Also klug, wir wissen aus Moria, Gandalf hat so ein bisschen Lichtmöglichkeit.
Die Frage ist, hat er den komischen Stein da aufgesetzt bekommen, als sie weg sind, nachdem er ja vorher alles dunkel gemacht hat wieder?
Ich glaube, spätestens, wenn du die Orks so ein bisschen los bist, machst du das. Weil, also klar, das sind Zwerge, die können unter dem Dunkeln bestimmt gut sehen. Und Gandalf als Maia bestimmt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, so ein bisschen Licht, zumindest wenn du weißt, deine Verfolger sind nicht mehr hinter dir. Wenn die noch direkt hinter dir sind, ist ja vielleicht auch ein bisschen dämlich, das Licht doch. Also sozusagen, hallo, hier sind wir, ne? Ein bisschen Licht werden die riskiert haben.
Ja. Dann möchte ich jetzt noch... So ein Zauberer kommt nie zu spät kommen. Und,
in dem Fall ja vielleicht tatsächlich wahr.
Und um das im Duktus eines Filmsaromans mal so ein bisschen darzustellen, Gandalf der Assassine, Gandalf der Fahrlässige.
Ja, wobei, auch ehrlich gesagt, er rettet da ja auch irgendwie nur die Zwerge so ein bisschen vor ihrer eigenen Dämlichkeit. Also sie haben sich da schon ein bisschen sehr übertölpeln lassen, ne? Und klar kann man sagen, okay, er hat sie erst alleine gelassen, aber natürlich hat er das auch gemacht, um dann noch eine Möglichkeit zu haben, sie zu retten.
Ja, natürlich. Also das sind ja schon ein paar Ninja-Moves, die er da macht. Ja. Den Hobbit vergisst er komplett. Das muss man halt auch sagen. Es ist schon ein bisschen weird. Also erstmal, dass Gandalf dem Zwergenhaufen so weit vertraut, dass die Höhle sicher ist. So zutraulich ist er im Herrn der Ringe nicht.
Hat
und
gelernt.
Wenn er das ist, höchstens einem Aragorn gegenüber, den er aber schon lange kennt.
Ja, und der vielleicht auch ein bisschen zuverlässiger ist
und
als dieser Zwerg.
Der ein anderes Gemüt hat als die Zwerge und auch als deren Anführer.
Ja.
Dann der zweite Punkt. Normalerweise passt er ja auf die Hobbits auf. Und wenn es nur ist, um sich potenziell über sie aufzuregen, oder über einen spezifischen jetzt, da ist das ja wirklich so, rette sich wer kann.
Ja.
Und wer nicht, der wird halt zurückgelassen.
Ja, das stimmt. Aber du hast
also
natürlich
in alter Hafenmanier.
Es gibt ja auch einen gewissen Druck, so, ne? Es ist halt ein bisschen schwierig, so alle aus dieser Orkhöhle, also das ist halt einfach eine richtig ungünstige Situation, in der die da sind.
Ja, aber nehmen wir mal ein etwas anderes Beispiel. Nehmen wir auch Nebelgebirge, 60 Jahre später, also ungefähr.
Ja, du meinst Moria, ne?
Dann Moria, die Kammer von Dingsbums.
Aber das ist ganz ähnlich. Auch da ist es rette sich, wer kann. Der einzige Unterschied ist, dass Gandalf, was er aber auch besser tun kann, weil er mit Gimli zum Beispiel, man hat ja das, der so ein bisschen helfen kann, da wirklich Nachhut ist. In Moria ist es ganz klar, Gandalf sagt denen jetzt nach da und ich komme nach, beziehungsweise dann, als der Balrog kommt, dann auch, ja okay, dann, ne, also ja. Das ist anders irgendwie als in der Orkstadt, wo die Zwerge, ehrlich gesagt, glaube ich, ohne Gandalf überhaupt keine Chance gehabt hätten, da rauszukommen.
Ja. Ja, okay, guter Punkt.
Also das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, weil das Moria, hast du noch Gimli, der vielleicht so ein bisschen, zumindest, der war da ja noch nie, aber der hat zumindest mal gehört, okay, es gibt diese Brücke, weiß, um dieses, das ist ja auch ein systematisch aufgebautes Ding mit den verschiedenen Hallen. Und wenn er dem Gimli sagt, okay, wir sind jetzt hier 21. Sohle, 5. Halle oder sowas, dass der so ungefähr orten kann, was bedeutet das jetzt?
Ja.
Und Aragorn ist ja auch noch da, so. Und der, ich weiß gar nicht, ob das der, doch, Aragorn war ja auch schon mal in Moria.
Müsste in Moria gewesen sein.
Und auch der hat ja dann so gesehen schon mal ein bisschen Orientierungsfähigkeiten, ne? Und ehrlich gesagt, also Thorin und Aragorn haben jetzt unterschiedliche Anführerqualitäten.
Ja.
Auch quantitativ.
Deswegen nenne ich Thorin ja manchmal auch Thorin Eichenklotz.
Ja. Ja, also Thorin, also was Thorin an Kompetenz fehlt, macht er oft durch Entschlossenheit weg.
Das hast du schön gesagt. Ja. Das hast du wirklich schön gesagt.
Ja.
Eieiei. Ja, gehe ich mit, aber trotzdem, also es ist schon auffällig, wie er sich auch da mehr oder weniger blind auf die Zwerge verlässt,
ja, aber
dass die irgendwie Bilbo mitgenommen kriegen.
Ja.
So, ich verlasse mich in der Höhle auf euch.
Ja, da vielleicht nicht gezwungenermaßen, aber spätestens dann, als sie in der Orkstadt was bleibt ihm denn anderes übrig? Da sind 1000 Orks denen auf den Fersen,
die
wissen nicht, wo
es rausgeht. Ja, brauchen den Meisterdieb.
Ja, aber, also, die was, ja. Mission hat mehr Erfolg, wenn die Zwerge leben, also wenn zumindest ein Teil der Zwerge lebend rauskommt, als wenn alle da halt verrecken.
Und das ist ich fürchte, Punkt. Da müssen wir nochmal drauf eingehen. Glaubst du wirklich, das ist das, also dieses wirklich harte Überlebenskalkül, besser 5 als keiner?
Ich glaube, es ist ein bisschen schon rette sich, wer kann, oder?
Ja, möglich.
Also, ja. Klar,
das ist interessant.
So
wir sind
gelaufen, dass alle rausgekommen sind.
In den X-Jahren, die wir jetzt den Podcast machen, glaube ich, sind wir noch nie an einem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, in einer Situation, da ist es nur noch rette sich, wer kann. Außer vielleicht bei Helms Klamm, irgendwie hinter den Wald zu kommen noch.
Ja, und?
Oder in die Feste.
Moria.
Da weiß ich nicht, ob wir das...
Du warst, glaube ich, auch krank, als wir die Folge gemacht haben, oder?
Ich will das nicht ausschließen.
Ich glaube, du warst bei der Moria-Folge gar nicht da.
Hin und wieder war ich mal krank, leider.
Nee, ich glaube, also ich würde sagen, Moria ist ähnlich. Also, weil auch da ist es mit dem Angriff auf Balins Grab schon auch, okay, wir müssen jetzt hier raus.
Ja.
Und wenn jemand nicht schnell genug rennt, dann können wir auch nicht bleiben. So. Hm. Es ist schon klar, kämpfen ist, also spätestens seitdem Gandalf weiß, okay, hier ist etwas, was mächtiger ist oder mächtig, so mächtig wie ich, ist es schon, hier Schwerter nützen hier nichts mehr, wir können hier nicht kämpfen, sondern wir müssen hier jetzt raus und wer nicht schnell genug rennt, muss zurückbleiben.
Mhm.
Und das ist so gesehen Glück, dass alle schnell genug rennen.
Interessant, vielleicht sollten wir nochmal eine Moria-Folge machen, aber das ist...
Ja, das machen wir vielleicht bei dem Angriff, also wir machen, glaube ich, wirklich nochmal Zwerge, der Krieg der Zwerge gegen die Orks, so rum.
Ja, das ist eine coole Idee. Gut, dann nehme ich wahr, du hast nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Anregungen habt oder auch Empörungen, dann meldet euch gerne bei uns. Und bis dahin bleibt auf dem Laufenden, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, guckt mal in die Amazon-Serie rein. Auch da gibt es Zwerge, da gibt es auch Khazad Dûm, den Balrog. Ist alles ganz wunderbar gelungen. Auch Storytelling-technisch ist das eine Erweckung. Und ja, Tim, dir nochmal danke für deine Zeit, deine Gastfreundschaft. Wir hören uns dann wieder, wenn es beim nächsten Mal heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Bis dann.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns natürlich immer gerne. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe aber, wenn ihr ein Steady-Abonnement, das wir zum Beispiel nutzen, um unsere Technik weiter aufrüsten zu können, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich dann auch immer ein paar Goodies.